Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit.
Wenn du viel mit Harnwegsinfekten zu tun hast, dann wirst du mit der Zeit ja fast ein bisschen paranoid werden. Du findest dich vielleicht in folgender Situation wieder. Du verlässt dich auf den Urinteststreifen, positives Ergebnis. Dabei hast du gar keine Beschwerden, kein Brennen, kein Harndrang, gar nichts. Trotzdem gehst du damit zum Arzt, weil irgendwas muss ja sein, und bekommst ein Antibiotikum verschrieben. Und genau hier setzen wir heute an. Rund um Harnwegsinfekte haben sich in den letzten Jahren viele Mythen auch aufgetan. Und über die werden wir heute sprechen. Also zum Beispiel, der Teststreifen liefert die Diagnose, Urin ist steril, Bakterien im Harn sind schlecht. Und meine heutige Expertin zu diesem Thema ist Dr. Lamise Mejdoubi. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Fachärztin für klinische Mikrobiologie und Hygiene, und sie leitet die Stabstelle für Krankenhaushygiene und Antimicrobial Stewardship und die Division of Clinical Microbiology am Wiener Hanusch Krankenhaus, Österreichische Gesundheitskasse. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Fragen und ich freue mich, meinen Senf zu diesem wichtigen Thema geben zu dürfen.
Ich starte immer mit der wichtigsten Frage des Tages, wie ich sie nenne. Wie geht es Ihrer Blase heute?
In meiner Blase geht es blendend. Vielen Dank.
Kurz und prägnant, so hört man das gerne. Ich würde sagen, wir starten mit einem Thema, was viele Frauen betrifft. Sie haben Bakterien im Harn. Die asymptomatische Bakterie, haben aber keine Beschwerden. Wie häufig kommt die denn vor?
Also man muss zuerst mal die asymptomatische Bakteriurie definieren. Also da geht es darum, wenn man eine Harnkultur macht, dass man dann auch Bakterien in dieser Kultur findet, also einen positiven Harnbefund hat. Das ist gar nicht so selten und das kann aus verschiedenen Gründen passieren. Es kann entweder durch die Abnahme eine Kontamination durch die Hautflora, also die Bakterien der Haut oder die Bakterien von der Harnröhre, die man dann nachweist in der Harnkultur, oder es kann einfach eine normale Besiedelung der Harnblase sein. Das ist, man glaubt, dass es insgesamt in der Bevölkerung in 10-25%, je nach Altersabschnitt und Risikofaktoren vorkommen kann. Also das ist wirklich nicht so selten. Und das nimmt mit dem Alter zu. Also je älter man wird, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Besiedelung, also einer asymptomatischen Bakteriurie, einfach höher. Und es gibt dann auch gewisse Risikofaktoren. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft gibt es eine höhere Besiedelung durch die Bakterien in der Blase.
Und bei welchen wenigen Ausnahmen wird diese asymptomatische Bakterie behandelt?
Die wird bei schwangeren Frauen behandelt. Das ist noch immer der internationale Konsens. Und vor gewissen urologischen Eingriffen, also vor allem wenn man einen Eingriff an der Schleimhaut, also wo die Schleimhaut quasi beschädigt wird durch den Eingriff, um eine Infektion vorzubeugen, gibt man vor der Operation oder vor dem Eingriff Antibiotika. Mhm.
Wenn Sie Bakterien im Urin finden, ist das ja eigentlich völlig normal, dass wir als Menschen Bakterien im Urin haben. Wir haben ein sogenanntes Urobiom. Und welche Bakterien gehören denn da aus natürlicher Weise dazu?
Genau, also man hat wirklich früher nicht gedacht oder nicht gewusst, dass im Harn Bakterien vorkommen und dass es eine normale Flora gibt, so wie im Darm oder so wie die Vaginalflora. Aber man weiß jetzt seit einiger Zeit durch vielen Studien, dass es schon ein Mikrobiom der Blase oder ein Urobiom, wie sie sagen, gibt, und der besteht hauptsächlich aus Lactobazillen. Die schützen ja, also die kennen wir ja quasi als Frauen von der Vaginalflora, also sie bieten quasi eine Schutzbarriere. Die findet man aber auch bei Männern bis zu einem gewissen Grad. Man kann Gardnerella vaginalis, das findet man eigentlich auch in der Vaginalflora. Dann können quasi Streptokokken, Staphylokokken vorkommen, Enterokokken vorkommen, und die gehören eigentlich normalerweise zur Hautflora oder zur Darmflora dazu, also die Enterokokken zur Darmflora eher. Und also man findet dieses Gemisch, also das sind die Bakterien, die in den Studien am häufigsten vorkamen, also bei normalen, gesunden Menschen in der Blase.
Mhm. Mhm. Staphylococcus aureus, findet man diesen Keim im Harn? Das ist ja meist kein typischer Blasenerreger. Das ist dann eher ein Warnsignal, oder kann man so sagen, wenn man den im Harn findet?
Also Staphylococcus aureus ist wirklich also eine sehr, ein besonderes Bakterium, weil es sowohl Teil der Hautflora sein kann, als auch Schuld an allen möglichen Infektionen. Also Staphylococcus aureus kann Endokarditis machen, es kann Weichteilinfektionen machen, es kann Blutvergiftungen machen. Also es ist quasi ein Keim, der schon also mit einem Krankheitswert assoziiert ist, aber auch einfach Teil der Flora da sein kann. Also deswegen ist der Nachweis dann immer problematisch. Aber im Harn ist das wirklich ein kontroverses Thema. Da hat man bis vor kurzem auch gedacht, dass Staphylococcus aureus wahrscheinlich, dadurch, dass es sonst überall im Körper Infektionen verursachen kann, auch in der Blase Infektionen macht. Mhm. Aber man glaubt jetzt, dass Staphylococcus aureus in der Blase auf entweder eine Kontamination ist oder auf eine andere Quelle im Körper andeutet, also das quasi oder hindeutet. Also das ist quasi einfach, dass es sonst eine Quelle im Körper gibt und dass das über den Harn ausgeschieden wird und dass es deswegen in der Kultur detektiert wird. Mhm. Es läuft gerade eine große internationale Studie, die das untersucht. Mhm. Also es fehlen uns die Daten, um das mit Sicherheit zu sagen, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass das Staphylococcus aureus höchstwahrscheinlich in den seltensten Fällen wirklich Harnwegsinfektionen macht. Also wir haben schon zum Beispiel einen Fall, an dem ich mich erinnern kann, ist einen Nierenabszess durch Staphylococcus aureus. Mhm. Das ist aber was sehr Seltenes und sehr Spezifisches. Also das kann natürlich der Staphylococcus aureus schon machen, aber banale Blasenentzündungen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Okay. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, im Urbiom gibt es sehr viele verschiedene Bakterien, die sozusagen in unserer Blase schwimmen. Und früher gab es eine gewisse Keimzahl, ich glaube es waren 100.000 Bakterien pro Milliliter. Mhm. Wenn das über diese Bakterien geht, jetzt zum Beispiel Escherichia coli, hat man eine Blasenentzündung. Mhm. Kann man sich an diese Werte heutzutage noch halten?
Nein, das kann man tatsächlich nicht. Also diese Grenze von 10 hoch 5 oder von 100.000 wird noch aus historischen Gründen verwendet. Mhm. Aber man weiß heutzutage, dass man sich nicht wirklich darauf verlassen kann, weil diese Zahl durch so viele verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Also durch die Art und Weise, wie der Harn, also wie die Probe abgenommen wurde, wie lange die Probe gestanden ist, ob sie gleich ins Labor gebracht wurde oder ob sie im Kühlschrank über Nacht schon stehen geblieben ist, ob Stabilisatoren verwendet wurden, ob man Antibiotika schon genommen hat. Also das sind alles Faktoren, die diese Keimzahl beeinflussen können. Und daher ist diese Keimzahl, also diese Grenze quasi nicht mehr so aussagekräftig. Mhm. Und dann gibt es auch das Problem vom Escherichia coli, wie Sie gesagt haben. Also Escherichia coli ist bei weitem der häufigste Erreger von Blasenentzündungen. Und da gibt es einen Grund. Also der Escherichia coli hat bestimmte Fähigkeiten, die erlauben, wirklich sich an die Harnblase festzuhalten und dann auch die Harnblase zu beschädigen. Also es hat so quasi, das Bakterium selbst hat gewisse Ausstülpungen, mit denen es sich quasi einfach andocken kann an die Harnblase.
Die Härchen, oder? Diese Fimbrien.
Fimbrien, genau. Mhm. Die Fimbrien sind das. Ja. Und das ist halt eine besondere Fähigkeit von manchen Escherichia coli Stämmen. Und die verursachen Harnwegsinfekte oder Blasenentzündungen. Und da geht man jetzt heutzutage davon aus, dass die Keimzahl egal ist. Wenn ich in einer Reinkultur Escherichia coli gefunden habe und ich natürlich die passenden Beschwerden habe, dann muss ich von einem Harnwegsinfekt durch Escherichia coli ausgehen, auch wenn es 10 hoch 3 ist.
Okay. Ja. Das heißt, auf natürliche Weise haben wir keine E. coli-Bakterien in unserer Blase.
Na, das habe ich nicht gesagt.
Okay. Deshalb frage ich nach, ja, weil wenn man so im Internet recherchiert, zum Urbiom, gibt es dann auch Internetseiten, wo dann drin steht, E. coli-Bakterien gehören auch auf natürliche Weise dazu.
Es gibt insgesamt Probleme mit Mikrobiomstudien, weil sich Experten nicht darauf einigen können, wie ein normales Mikrobiom ausschaut. Da geht es jetzt nicht nur um die Blase, sondern im Darm hat man ja dasselbe Problem. Also wir werden sicher noch viele Studien brauchen, um genau zu wissen, wie die normale Flora jetzt, also woraus sie wirklich besteht. Aber was wir schon wissen, ist, dass es Menschen gibt, die mit Escherichia coli besiedelt sind, die keine Beschwerden haben. Mhm. Und somit haben sie keine Infektion. Mhm. Deswegen kann man nicht sagen, dass, also deswegen war mir das wichtig, dass ich sage, also 10 hoch 3, also wenn ich kleine Mengen an Escherichia coli finde und ich die passenden Beschwerden habe, dann passt das zusammen. Dann kann man daraus schließen, dass es sich um einen Harnwegsinfekt handelt. Mhm. Aber man kann natürlich auch trotzdem eine Besiedelung mit Escherichia coli finden. Also die kommt vor, ohne dass man Beschwerden hat.
Mhm. Ja. Dann kommen wir gleich zum Thema Teststreifen, die Urinteststreifen. Ich sage immer, sie sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie auch schneller mal zu einem falschen Ergebnis führen. Wenn ich zum Arzt gehe und er drückt meinen Becher in die Hand und sagt, bitte pinkeln Sie da ein bisschen hinein, wissen wir Gott sei Dank jetzt schon, okay, es gibt den Mittelstrahlurin dafür, aber trotzdem kann dieser Urin ja immer noch irgendwie verschmutzt sein. Wie gewinne ich denn überhaupt eine vernünftige Probe? Wie mache ich das? Kann ich das überhaupt zu Hause machen?
Also die beste Probe ist natürlich eine Blasenpunktion, also wo man quasi steril mit einer Nadel, also Harn gewinnt von der Blase. Das ist natürlich eine sehr unangenehme Angelegenheit, die man wirklich nur macht, wenn man keine andere Wahl hat. Also das Zweitbeste, was man natürlich jedem zutrauen kann, ist ein Mittelstrahlhahn, wie Sie schon erwähnt haben. Und das muss man unter den sterilsten oder saubersten Bedingungen gewinnen. Und zwar indem man die Genitalien vorher reinigt mit Wasser oder mit Seife und dann vorsichtig, also die ersten quasi Tropfen des Strahls, also die ersten Sekunden des Strahls einfach also ins WC lässt und dann ohne den Strahl zu unterbrechen, kann man mit einem sterilen Gefäß den Hahn auffangen. Und wenn das Gefäß quasi halb voll ist, dann kann man das ohne irgendwo anzukommen wieder zumachen und den Rest des Hahns in den WC abfließen lassen. Ja, also das wäre die beste Probe. Natürlich vorher die Hände waschen und nachher die Hände waschen. So gewinnt man eine aussagekräftige Probe, idealerweise. Genau. Und so verhindert man Kontaminationen, idealerweise. Und der Teststreifen, wir haben ja auch von asymptomatischer Bakteriurie gesprochen. Also die asymptomatische Bakteriurie, die ja per Definition keine Beschwerden macht, kann trotzdem den Harntest verfälschen. Mhm. Also der kann falsch positiv sein. Der Harnstreifentest kann aus vielen Gründen falsch positiv sein und auch falsch negativ sein. Mhm. Also das kann man durch das Essen beeinflussen. Also deswegen ist dieser Test also nicht sehr aussagekräftig. Mhm. Also es gibt einem ein falsches Gefühl von Sicherheit, weil man sich damit bestätigt, aber man bestätigt quasi mit einem Test, der einfach leider nicht viel wert ist. Und da bleibt das Wichtigste die Beschwerden. Wenn ich passende Beschwerden habe, dann habe ich höchstwahrscheinlich einen Harnwegsinfekt. Mhm. Da brauche ich keinen zusätzlichen Harnstreifentest. Und ich will dazu sagen, ich meine jetzt den Harnstreifentest nur in Bezug auf die Diagnostik von Harnwegsinfektionen, weil es gibt ja andere Parameter, die man am Harnstreifentest testen kann. Ne? Und deswegen gibt es mittlerweile sehr viele Länder, wo der Harnstreifentest nicht mehr verwendet wird und nicht mehr empfohlen wird. Es ist auch ein Test, der mit der unnötigen Gabe von Antibiotika, also am häufigsten assoziiert ist im Rahmen von Diagnostik von Harnwegsinfektionen. Also da gibt es wirklich sehr schöne Studien, die das gezeigt haben. Also das ist der Faktor, der am häufigsten zur unnötigen Antibiotikagabe führt.
Weil das wahrscheinlich beim Arzt ja dann auch so ist, oder wenn man dann die Urinprobe abgibt, wird einmal gleich ein Harnteststreifen reingelegt und dann aus dem wird dann diagnostiziert erstens, oder?
Genau, also man muss wirklich unterscheiden. Also man kann einen Harnstreifentest machen, das ist quasi der Test, den man in den Harn dann hineintunkt und dann wartet man meistens 60 Sekunden und dann verändern sich die Farben und man kann dann anhand dessen das Ergebnis ablesen. Wenn ich aber eine Mikroskopie vom Harn mache und mir anschaue, ob im Harn Bakterien sind oder ob im Harn weiße Blutkörperchen sind oder Blut, also rote Blutkörperchen sind, die dann natürlich ein Hinweis auf einen Infekt sein können, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also das kann schon sehr wertvoll sein. Mhm. Aber ein Harnstreifentest kann auch nicht direkt quasi weiße Blutkörperchen nachweisen, sondern Leukozytenesterase. Das ist ein indirekter Test, der einfach durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann, der einfach dann die Ergebnisse, also dadurch werden die Ergebnisse dann einfach verfälscht. Deswegen ist das nicht sehr aussagekräftig.
Und wann wird eine Urinkultur angelegt beim Arzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Urinkulturen sollten gemacht werden, wenn man quasi schon eine Therapie gemacht hat und das nicht angesprochen hat. Also wenn man quasi noch immer Beschwerden hat oder wenn man häufig Blasenentzündungen hat. Oder wenn man schwanger ist, wenn man immunsupprimiert ist. Also es gibt viele Situationen oder wenn man zum Beispiel Verdacht auf eine Nierenbeckenentzündung hat, dann ist eine Kultur hilfreich. Aber ich muss jetzt nicht, wenn ich das erste Mal einen Harnwegsinfekt habe, also eine klassische Blasenentzündung, dann ist eine Kultur nicht unbedingt notwendig. Also dann kann ich auch ohne Kultur, wenn die Beschwerden passen, kann ich eigentlich mit einer Therapie beginnen.
Warum werden diese Streifen dann immer noch verwendet in der Ordination?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Also die sind praktisch einfach. Die sind günstig, schnell, kann jeder machen. Und man hat dann das Gefühl, etwas Fassbares zu haben. Und wenn wir sind rationale Menschen und wir wollen uns an Fakten orientieren. Aber leider ist der Test einfach nicht viel wert. Deswegen sollte man sich nicht daran orientieren. Und ich glaube, das hat sich einfach noch nicht so ganz durchgesetzt.
Das heißt, für zu Hause würden Sie jetzt auch keine Teststreifen empfehlen?
Nein, wirklich nicht. Also ich würde diese Teststreifen eigentlich nirgends empfehlen, um ehrlich zu sein. Und zu Hause, also man weiß, dass es auch beim Ablesen kann das ja sehr subjektiv sein, also wie man das quasi interpretiert. Das ist von Mensch zu Mensch anders. Und wenn man dann auch nicht die Erfahrung hat, das ständig abzulesen, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Blödsinn rauskommt, um ehrlich zu sein, noch größer. Aber wie gesagt, ich würde es auch nicht in der Arztpraxis und auch nicht im Spital empfehlen. Mhm.
Ja, weil es gibt ja so viele Foren auch auf Facebook alleine zum Thema Blasenentzündung, wo dann Leute auch das Ergebnis ihres Teststreifens rein fotografieren und wiederum schreibt ein anderer dann, was er sieht. Und das wird dann übernommen. Also ja, da muss man vorsichtig sein auf alle Fälle. Ja. Weil zum Beispiel allein das Hämoglobin ist ja auch mit Vorsicht zu genießen, wenn man zum Beispiel gerade die Menstruation hat, oder? Mhm. Dann wird es ja auch natürlich total verfälscht.
Natürlich, genau. Ja. Und dann ist es auch so, dass diese Tests, wenn man sie länger liegen lässt, also wenn man jetzt nicht genau nach 60 Sekunden schaut, dann schaut der Test auch wieder ganz anders aus. Also das kann einen Riesenunterschied machen. Mhm. Also das muss man natürlich alles wissen. Ja.
Dann würde ich sagen, wir reden jetzt über Antibiotika, weil das immer wieder ein Thema ist bei Blasenentzündung. Und lange war ja Ciprofloxacin das Medikament bei Harnwegsinfektionen. Mittlerweile steht es ja unter dem Rote-Hand-Brief, dass es bei unkomplizierten Blasenentzündungen nicht mehr verschrieben werden soll, weil der Wirkstoff sind ja diese Fluorquinolone. Und ich erlebe es aber trotzdem bei mir in der Blasen-Community immer noch, dass es Leute verschrieben bekommen. Was sagen Sie zu dem?
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das ist nicht nur in der EU im roten Handbrief, also nicht mehr empfohlen für banale, unkomplizierte Harnwegsinfektionen, sondern auch USA durch die FDA. Also es gibt Warnungen überall auf der Welt. Und es geht einfach darum, dass diese Substanzen, die Fluorquinolone, die haben sehr viele Nebenwirkungen. Also sie können also Herzrhythmusstörungen machen, sie können die Leber quasi angreifen, sie können Nervennebenwirkungen machen und also das größte Problem auch ist, dass sie einfach durch den Selektionsdruck zu mehr Resistenzen führen können. Mhm. Und deswegen sollten sie für banale Infektionen nicht verwendet werden und die unkomplizierten Blasenentzündungen gehören ja zu den banalen Infekten. Also jetzt nicht, ich möchte damit nicht den Leidensdruck bitte irgendwie, das meine ich überhaupt nicht, sondern es ist einfach so, dass man ja theoretisch wahrscheinlich für viele Blasenentzündungen gar nicht mal Antibiotika bräuchte. Mhm. Und erst gar nicht dann gleich Ciprofloxacin.
Vielleicht können wir kurz noch den Unterschied erklären zwischen unkomplizierter und komplizierter Blasenentzündung.
Ja, das ist auch ein kontroverses Thema.
Okay.
Ja. Weil sich gerade viel tut. Also in den neuesten Guidelines, also von der IDSA, also Infectious Disease Society of America, und das ist quasi im Konsens mit der Europäischen Gesellschaft für Mikrobiologie, also die ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease, sie haben sich geeinigt auf eine Definition, die quasi unkomplizierte Harnwegsinfekte bezeichnet als Infektionen, die nur in der Blase vorkommen, bei Männern und Frauen. Bis jetzt war das nicht so. Bis jetzt ist man davon ausgegangen, wenn Männer Blasenentzündungen haben, dass das automatisch ein komplizierter Harnwegsinfekt ist.
So kenne ich es auch, ja.
Es ist auch zum Beispiel in anderen Leitlinien noch nicht der Fall, dass man diese neue Definition angenommen hat. Ne? Mhm. Ja, also so würde man das heutzutage definieren. Also viele einigen sich darauf, dass man davon ausgeht, dass auch bei Männern, also wenn das quasi nur in der Harnblase und man keine anderen Beschwerden hat als die Beschwerden einer klassischen Blasenentzündung, dann geht man von einer unkomplizierten Harnwegsinfektion aus.
Betrifft das dann auch Schwangere und Kinder?
Also ich glaube, dass die Kinder andere Guidelines haben und dadurch, dass ich keine Kinderärztin bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich kenne die Leitlinien für Kinder tatsächlich nicht und ich habe bis jetzt keine Kinder behandeln müssen mit Harnwegsinfekten. Also deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Bei Schwangeren geht man tatsächlich davon aus, wenn sie wirklich nur Hinweise auf eine Blaseninfektion haben, dann ist das unkompliziert, trotz der Schwangerschaft.
Mhm. Ja. Und sobald Flankenschmerzen auftreten oder es eben raufsteigt zu den Nieren, dann spricht man schon von einer komplizierten Blasenentzündung,
genau.
Oder?
Genau. Also wenn man Flankenschmerzen hat oder wenn man Fieber hat, also wenn man einfach einen Hinweis hat, dass es quasi auf eine systemische Infektion, also dass es quasi im Körper eine Reaktion gibt, also wenn man auch sich sehr schwach fühlt und müde ist und ältere Menschen können auch verwirrt sein und also da gibt es ganz viele Hinweise darauf, dass es dann nicht nur ein unkomplizierter Harnwegsinfekt ist.
Und wenn diese Symptome da sind, dann wahrscheinlich gleich zum Arzt, oder?
Würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also wenn man starke Flankenschmerzen hat, wenn man andere Beschwerden hat, dann sollte man zu einem Arzt gehen. Ja, und hier sollte man dann auch eine Diagnostik machen.
Mhm. Was jetzt Antibiotika betrifft und die erste Wahl, was wird bei unkomplizierten Blasenentzündungen verschrieben oder empfohlen?
Also da sind sich eigentlich die meisten Leitlinien ziemlich einig. Also Phosphomycin ist bei weitem Mittel der ersten Wahl. Das ist auch Single Shot, also das nimmt man einmal ein. Und das wirkt eigentlich sehr, sehr gut. Das wirkt auch super gegen Escherichia coli. Und das hat sehr wenig Nebenwirkungen.
Darf ich dazu kurz was fragen? Ja. Bei dem Single Shot gibt es da auch was, muss man da auch was beachten bei der Einnahme? Abends vom Schlafen gehen nehmen?
Also ich sage immer meinen Patientinnen, sie sollen vor dem Schlafen gehen nochmal aufs Klo gehen und die Blase entleeren und dann das Phosphomycin einnehmen und schlafen gehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht mehr aufs Klo gehen sollte während der Nacht. Also wenn man natürlich aufs Klo gehen muss, dann sollte man aufs Klo gehen. Aber somit kann man das quasi über Nacht einwirken lassen. Ja. Und ich erwarte mir dann auch nicht am nächsten Tag, dass ich aufstehe und dass die Infektion dann weg ist, sondern das kann, auch wenn das jetzt nur einmal eingenommen wird, wirkt das ja über mehrere Tage. Mhm. Und das kann auch mehrere Tage dauern, bis die Beschwerden komplett vorbei sind.
Mhm, gut, dass Sie das ansprechen, weil die Frage kommt auch immer wieder in der Blasen-Community. Mhm. Warum habe ich nach dem Antibiotikum immer noch Beschwerden?
Ja.
Wie würden Sie das beantworten?
Es kommt darauf an, wann ich noch Beschwerden habe. Also wirkt das Antibiotikum noch oder nicht? Aber es gibt viele verschiedene Gründe, warum man noch Beschwerden haben könnte. Man sollte zum Beispiel auch, wenn man sexuell aktiv ist, an sexuell übertragbare Infektionen denken. Also die können manchmal ähnliche Symptome machen. Also ein Brennen der Harnröhre kann auch ein Hinweis auf eine bakterielle, sexuell übertragbare Infektion sein. Und dem sollte man dann natürlich nachgehen. Ne? Oder man kann natürlich auch, also was wir oft sehen bei Patienten oder Patientinnen, die sehr viele Antibiotika schon bekommen haben, ist, dass sie dann schon durch multiresistente Erreger besiedelt sind oder infiziert sind. Und dann kann es natürlich sein, dass das Phosphomycin nicht mehr wirkt. Und ja, Phosphomycin ist nicht das einzige Mittel der ersten Wahl, sondern also Nitrofurantoin wird auch empfohlen. Und Pevmecillinam ist zum Beispiel bei Schwangeren Mittel der ersten Wahl. Mhm. Das sind eigentlich alle drei gut verträgliche Antibiotika. Also Nitrofurantoin sollten ältere Menschen nicht nehmen, weil das Nierenprobleme machen kann und auch Lungenprobleme machen kann. Aber die anderen zwei Antibiotika sind wirklich, also haben sehr wenig Nebenwirkungen, also werden oft sehr gut vertragen.
Aber es kann ja auch sein, dass, wenn ich vielleicht auch viele Antibiotika schon eingenommen habe, dass da meine Blasenschleimhaut beleidigt ist, dass die gereizt ist. Kann das auch sein, wenn ich dann zum Beispiel jetzt eine Woche Antibiotika einnehme und dann immer noch so diese Beschwerden habe, dieses leichte Brennen, diesen Harndrang? Viele Frauen sitzen da nämlich in diesem Teufelskreis drin. Sie behandeln mit einem Antibiotikum und dann kommen sie drauf, irgendwie habe ich jetzt wieder dieselben Beschwerden. Dann gehen sie wieder zum Arzt, es wird nichts gefunden. Wie sehen Sie das?
Ja, also das muss man sich sicher von Fall zu Fall anschauen, weil es kann wirklich individuelle Gründe dafür geben, warum das so ist. Es gibt auch eine Reizblase. Also ich bin jetzt keine Urologin, also da muss man wirklich dann zum Spezialisten gehen, wenn man quasi ständig solche Beschwerden hat. Also man kann auch Reizblase kann auch ähnliche Symptome wie ein Harnwegsinfekt machen und deswegen sollte man sich das wirklich durch einen Facharzt oder eine Fachärztin für Urologie anschauen lassen. Mhm. Ja, das kann auch ein möglicher Hinweis, also ein Grund sein, warum trotz Therapie man noch bestehende Beschwerden hat.
Wie wichtig ist es für Sie eigentlich, nach der Antibiotika-Einnahme dann Vaginalflora und Darmflora wieder aufzubauen? Empfehlen Sie das auch?
Also in den meisten Fällen verschreibe ich wirklich also Phosphomycin. Mhm. Und dadurch, dass der Effekt auf die Darmflora in dem Fall und die Vaginalflora so gering ist, ist das nicht notwendig. Also ich höre das eigentlich nie, dass das notwendig ist. Mhm. Und es gibt tatsächlich jetzt keine Evidenz dafür, dass das notwendig wäre. Also natürlich, wenn man jetzt Breitbandantibiotika gibt, also wenn man jetzt Amoxicillin in Clavulansäure gibt, also da haben wirklich sehr viele Frauen dann einen Vaginalpilz nach der Therapie. Mhm. Also da kann es dann natürlich schon hilfreich sein danach, dass man eine probiotische Kur macht, um die Vaginalflora wiederherzustellen. Aber es gibt jetzt keine allgemeine Empfehlung nach Fosfomycin oder nach Nitrofurantoin, dass man dann unbedingt also Probiotika nehmen soll. Ja. Dafür gibt es leider, also für Probiotika insgesamt, es gibt spezifische Situationen, wo es wirklich Evidenz, also wo es wissenschaftlich belegt ist, dass die etwas bringen, aber in vielen Situationen gibt es null Evidenz. Also
okay.
Also deswegen kann man da keine allgemeine Empfehlung dafür geben, leider.
Weil Sie kurz angesprochen haben, sexuell übertragbare Krankheiten. Mhm. Welche wären das denn genau, die diese Symptome auslösen
können? Also die häufigsten sind bei weitem Gonokokken und Chlamydien.
Mhm. Ja. Wie komme ich drauf, dass ich das habe?
Also wenn ich ein Brennen der Harnröhre habe und vielleicht dann auch aus der Harnröhre ein Juckreiz oder einen Ausfluss habe, das wäre schon ein Hinweis auf eine sexuell übertragbare Infektion. Es ist leider oft so, dass es bei Frauen die Beschwerden etwas diskreter sind als bei Männern, also vor allem zum Beispiel Chlamydien.
Stimmt, dass das bei Chlamydien dann der Fall ist, eher, dass der Mann die Beschwerden hat, Brennen beim Wasserlassen, die Frau das oft gar nicht merkt, dass sie Chlamydien hat? Oder ist das auch nur ein Mythos?
Tatsächlich kein Mythos. Also Chlamydien können wirklich asymptomatische Infektionen bei Frauen machen. Und deswegen gibt es leider auch also bei Frauen mit Kinderwunsch dann Probleme, weil sie können leider die Tuben, also ganz viele Probleme machen und die Fertilität dann behindern quasi.
Mhm. Ja. Also die gehören auch unbedingt behandelt dann?
Die gehören unbedingt behandelt, auf jeden Fall. Ja.
Und da macht man dann einen Urogenitalabstrich, oder? Oder wie kommt man dann als Ärztin drauf, dass hier jetzt sexuell übertragbare Krankheiten vorliegen?
Genau, also man kann quasi, je nachdem, um welche Infektion es sich handelt und wo die Beschwerden sind, weil man kann ja natürlich als Frau auch vaginale Beschwerden haben, also dann macht man quasi genau, wie Sie gesagt haben, einen Urogenitalabstrich, also entweder aus der Harnröhre oder aus der Cervix. Und bei den Gonokokken kann man sowohl den Abstrich von der Harnröhre machen, als auch ein Harn eigentlich abgeben. Und in dem Fall möchte man ja nicht die Harnröhrenflora quasi wegbekommen. Also deswegen braucht man in dem Fall einen Erststrahlharn. Ah, also ja. Am besten gleich in der Früh. Das ist die aussagekräftigste Probe nach dem Abstrich, der natürlich ein bisschen unangenehm ist. Das heißt, man kann das auch mit einer Handprobe kontrollieren, also anschauen lassen.
Ah ja. Ja. Mhm. Dann besprechen wir noch das Thema multiresistente Keime. Mhm. Wie sieht denn da die Therapie aus? Was kann man da machen?
Ja, also erstens muss man vielleicht kurz dazu sagen, multiresistent bedeutet nicht, dass es gefährlicher ist oder dass es einen höheren Krankheitswert hat. Also multiresistent bedeutet nur, dass es schwieriger ist zu therapieren, dass ich weniger Antibiotika, also Wirkstoffe habe, die wirken. Das bedeutet multiresistent. Also nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel besiedelt bin mit einem multiresistenten Erreger in der Blase, aber keine Beschwerden habe, dann muss das gar nicht behandelt werden.
Okay.
In den meisten Fällen.
Mhm. Ja. Was wäre das dann für ein Erreger zum Beispiel?
Alle möglichen Erreger. Escherichia coli kann ja auch multiresistent werden.
Oder Klebsiella.
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca. Also es gibt wirklich, oder Enterokokken, die ja extrem selten Harnwegsinfektionen machen, aber ja, es gibt auch vancomycin-resistente Enterokokken. Also das wären die multiresistenten Enterokokken, die dann auch schwer zu behandeln sind. Ja. Mhm. Ja. Aber die reine Besiedelung bedarf in den meisten Fällen keine Therapie. Ja. Mhm. Und meistens macht man ja das Problem noch schlimmer, weil irgendwann gehen einem dann die Substanzen aus. Also wenn man das immer therapiert, also deswegen sollte man eigentlich, wenn man multiresistente Erreger hat, dann sollte man so gut wie möglich Antibiotika vermeiden.
Aha, interessant. Ja. Okay.
Ja, weil unter dem Selektionsdruck, das heißt unter der Therapie mit Antibiotika, passen sich ja die Bakterien an und werden resistenter. Wenn man nicht mehr therapiert, dann können sich diese Resistenzen ja theoretisch zurückbilden. Also das ist auch keine permanente Sache. Also man kann ja besiedelt sein eine Zeit lang und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis man dann wieder mit normalen Bakterien besiedelt ist. Also das ist kein permanenter Zustand.
Und wenn diese Bakterien aber jetzt Beschwerden machen, was tue ich dann?
Dann braucht man unbedingt eine Kultur und man muss dann anhand des Antibiogramms das bestmögliche Wirkstoff, das am besten in der Harnblase wirkt, also die beste Konzentration erreicht in der Harnblase, aber auch den wenigsten Schaden für die Patientin oder für den Patienten verursacht. Ja.
Und werden dann bei multiresistenten Keimen auch Fluoquinolone verschrieben?
Ja.
Weil das sind ja Reserveantibiotika.
Das sind Reserveantibiotika, genau.
Und das wäre dann für diese Keime wäre das dann
genau,
möglich?
Also es gibt Situationen, wo es durchaus angebracht ist, ein Ciprofloxacin für einen Harnwegsinfekt zu verschreiben. Beziehungsweise eigentlich sind die Fluoroquinolone auch Mittel der ersten Wahl, wenn man eine Nierenbeckenentzündung hat.
Also immer noch, okay. Ja, weil es ja hier dann wieder eine komplizierte Blasenentzündung ist.
Genau, aber sie sollten für normale, unkomplizierte Blasenentzündungen nicht eingesetzt werden.
Und was ist, wenn ich jetzt öfters Nierenbeckenentzündung habe? Dann nehme ich wirklich jedes Mal dann ein Ciprofloxacin?
Also es ist wirklich nicht normal, öfters Nierenbeckenentzündungen zu bekommen. Also man sollte dem dann wirklich nachgehen, also woran das liegen könnte und ob das wirklich Nierenbeckenentzündungen sind.
Was halten Sie von der antibiotischen Langzeitprophylaxe?
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Also ich habe ja vorhin gerade erklärt, der Selektionsdruck ist ja das, was zur Resistenz führt. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern so funktionieren also vor allem gramnegative Bakterien und Escherichia coli. Und aus dem Grund sollte man das wirklich vermeiden. Es gibt Situationen, wo das angebracht ist und da sollte man dann wirklich sehr vorsichtig sein in der Wahl von dem Antibiotikum sein, weil man eben Resistenzen dadurch züchten kann. Also man sollte wirklich alle anderen möglichen Möglichkeiten ausschöpfen und man sollte auch herausfinden, warum es einfach zu den wiederkehrenden Harnwegsinfekten kommt. Also oft gibt es einen Grund und dann kann man versuchen, also durch andere Methoden das im Griff zu bekommen und die Intervalle so weit wie möglich, also so viel wie möglich zu verlängern. Und das kann man häufig ohne Einsatz von Antibiotika machen, in vielen Fällen. Es gibt aber Fälle, wo eine Langzeittherapie dann als Last Resort quasi.
Was wäre das dann für ein Fall?
Der klassische Fall, der immer in den Leitlinien beschrieben wird, ist quasi, sind junge Frauen, die immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, vielleicht auch in Assoziation mit Sex. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dann nach dem Geschlechtsverkehr Antibiotika zu nehmen, um einen Harnwegsinfekt vorzubeugen.
Regelmäßig, dann immer nach dem Sex?
Regelmäßig. Also das ist eine Strategie, die beschrieben wird in den Leitlinien. Ich habe das noch nie verschrieben.
Ja, also ich sehe das auch ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil jedes Mal dann Antibiotikum gleich einnehmen danach. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Resistenzen schaffen.
Ja, natürlich. Aber das ist ein allgemeines Problem von diesen langzeitprophylaktischen also Gaben von Antibiotika. Also es gibt ja so viele Situationen in der Medizin, wo man sich dann die Frage stellt, ist das, also wird die Patientin oder der Patient, also wird man von einer Langzeitprophylaxe profitieren oder richtet man dadurch mehr Schaden an? Und das muss man einfach von Fall zu Fall anschauen. Und wie gesagt, man muss herausfinden, woran liegt das überhaupt, dass man wiederkehrende Infektionen hat. Und dann muss man mit allen möglichen anderen Maßnahmen das zuerst versuchen. Und das sollte wirklich ein Last Resort sein.
Da würde mir jetzt wieder was einfallen und Sie sagen einfach, ob Sie die Frage beantworten wollen oder nicht. Es geht um Biofilme in der Blase, weil da geht es ja immer darum, dass sich diese E. coli-Bakterien in diesen Konstellationen verstecken, eine Schutzschicht haben, wo das Antibiotikum da nicht angreifen kann, beziehungsweise unser Immunsystem nicht angreifen kann. Und da gibt es, glaube ich, auch schon die ersten Studien, ich meine, es wird hier noch sehr viel geforscht, aber dass man da spezielle Antibiotika in die Blase gibt, um diese Biofilme zu durchbrechen. Haben Sie da irgendeine Info, wissen Sie was dazu?
Ich weiß, dass man immer wieder von Biofilmen in der Blase spricht. Also ich bin da nicht auf dem aktuellsten Stand. Also ich glaube, dass es noch auf einem sehr experimentellen Level ist. Aber es gibt prinzipiell Moleküle, das sind keine Antibiotika, die man gibt, die quasi eine Schicht, also eine Schutzschicht in der Blase machen können, damit sie die Escherichia coli Bakterien daran hindern können, an die Blasenwand zu picken. Aber jetzt spezielle Antibiotika, die Biofilme, das ist ein bisschen kompliziert mit den Studien für Antibiotika und Biofilme, weil es oft leider ein In-vitro-Phänomen ist. Also das ist ein Phänomen, das man im Labor unter kontrollierten Bedingungen sieht. Also da sieht man dann, dass bestimmte antibiotische Substanzen diese Biofilme quasi zerstören können. Aber wir wissen nicht, wie das dann wirklich im Körper ausschaut. Es gibt immer wieder also Empfehlungen, die es gab für biofilmzerstörende Antibiotika, wo man dann drauf gekommen ist, dass das leider doch nicht so biofilmaktiv ist, wie man glaubt, weil das einfach auf Informationen beruht hat, die im Labor passiert sind und nicht im menschlichen Körper. Es ist ein bisschen, ja.
Verstehe.
Also ich kenne keine Studien von Wirkstoffen, die gegen Biofilmen in der Blase gewirkt haben. Also von antibiotischen Wirkstoffen, das kenne ich leider nicht.
Okay. Ja, im Internet kursieren ja ganz viele Tipps zu Cranberry, Demanose, Blasentee. Was sagen Sie allgemein dazu? Da gibt es ja auch mittlerweile schon Studien. Es gibt sogar Studien jetzt bei Demanose, die sagt, das ist alles Placebo, hilft nicht. Dann gibt es Studien, die sagen, es hilft doch. Was sagen Sie?
Ja, also die Datenlage ist ein bisschen, also es ist ein bisschen kontrovers. Also wahrscheinlich brauchen wir noch mehr Studien, um sicher sagen zu können. Aber trotzdem haben es Cranberry und Demanose in manche Leitlinien geschafft, sowohl in der Prophylaxe als auch in der Therapie von Blasenentzündungen. Und es gibt ein paar kleine gute Studien, die auch eine gute Wirkung gezeigt haben. Also zumindest in der Reduktion der Häufigkeit von Blasenentzündungen. Ja. Und ja, also es gibt ja auch dafür, also es sollte ja theoretisch auch wahrscheinlich funktionieren, weil die Cranberry ist sauer, das heißt, das führt zu einem sauren Milieu, das mögen Bakterien nicht, also alleine dadurch sollte es theoretisch einen Unterschied machen. Und bei der Demanose, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es die Theorie, dass es auch den Escherichia coli daran verhindert, an die Blasenwand
anzudocken genau.
Und deswegen wirken sollte. Also was wir als Ärztinnen und Ärzte immer empfehlen, ist viel trinken. Also wir kennen alle Geschichten von Menschen, die eine Zeit lang aus den verschiedensten Gründen weniger getrunken haben oder insgesamt wenig trinken und die dann vermehrt Harnwegsinfektionen bekommen. Also deswegen, ich empfehle dann immer sehr viel zu trinken, wenn man einen Harnwegsinfekt hat. Also das ist für mich die erste Maßnahme.
Man stellt sich halt bildlich vor, oder? Meine Blase ist voll, ich trinke was, ich wasche damit die Bakterien raus.
Genau,
ja.
Die Bakterien werden
das
ausgespült.
Ja, auch
genau,
schon.
Genau.
Aber es gibt ja spezielle Blasenteekräuter, die diuretisch sind, also entwässernd sind. Ne? Und die sind, das sind, kann man auch Phytopharmaka dazu sagen, also die auch wirklich diese entzündungshemmende Wirkung haben. Und die werden ja auch empfohlen als, als Blasentee und auch gerne gegeben, oder? Oder
ja.
was weil sie
also
sagen, viel trinken?
Die haben es nicht in den Guidelines geschafft.
Genau, die stehen nicht drinnen. Ja.
Also die gibt es von, also es kann natürlich auch daran liegen, dass es viele verschiedene Präparate gibt. Anekdotisch erzählen viele, dass das hilft, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich Daten gibt, das bezweifle ich, sonst hätten sie es wahrscheinlich in den Leitlinien geschafft. Mhm. Aber insgesamt viel trinken.
Ist aber sehr interessant eigentlich, weil, also mir persönlich hilft der Blasentee immer sehr gut, wenn ich Entzündungen habe oder wenn ich, ich sage auch gerne Blasenattacke dazu, es muss ja nicht unbedingt eine Entzündung sein, sondern die ersten Symptome. Und es gibt ja auch sehr viele Blasentees am Markt.
Ja.
Also und dann steht es gar nicht in den Leitlinien drin, das ist eigentlich sehr interessant, weil es doch dann heißt, die erste wichtige Tat, die du machen sollst bei einer Blasenentzündung, viel trinken.
Mhm. Ja. Ja, aber ob das jetzt quasi an mit dem Trinken verbunden ist oder ob das mit den Wirkstoffen zusammenhängt, dass es besser wird, das wissen wir nicht. Und wenn es, wie gesagt, so viele verschiedene Präparate am Markt gibt, also wir brauchen Studien. Wir brauchen große Studien, um das richtig zu untersuchen, damit wir das dann auch wirklich empfehlen können.
Dann schauen wir uns doch ganz kurz die Wechseljahre an. Da ist ja das Thema lokales Östrogen sehr wichtig und spezielle Cremes, Vaginalcremes, die verwendet werden. Sind die sinnvoll? Empfehlen Sie die auch, Frauen in Wechseljahren?
Ja, also da gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten gute Studien, die das wissenschaftlich belegt haben. Also wir wissen, wenn der Östrogenspiegel steigt, dass die Häufigkeit von Blasenentzündungen sinkt. Also da gibt es schon wirklich sehr gute Daten dazu. Also das wird auf jeden Fall empfohlen. Das ist wirklich schön wissenschaftlich belegt.
Ja, und wir sind jetzt gerade in der Urlaubszeit und für Frauen, die immer wieder Blasenbeschwerden haben, was sollten die in ihre Reiseapotheke mitnehmen? Haben Sie da einen Tipp?
Ja, also es ist wirklich schwierig. Also eine Reiseapotheke sollte ja immer maßgeschneidert quasi zusammengestellt werden. Aber ich würde sagen, wenn man zu Blasenentzündungen neigt, dann vielleicht sowas wie Spasmolyt oder Buscopan nehmen, um die Beschwerden, also die Krämpfe, zu behandeln. Oder man kann auch eine Wärmflasche, ich weiß, im Sommer in der Hitze ist das wahrscheinlich jetzt nicht das Angenehmste, aber das wäre eine Möglichkeit, um die Krämpfe quasi zu behandeln, dass man eine Wärmflasche, vielleicht geht man irgendwo hin jetzt, wo es nicht warm ist, das ist dann erträglicher, dann kann man eine Wärmflasche mitnehmen. Wenn man wirklich weiß, dass man quasi oder sich wirklich Sorgen macht, dass man eine Blasenentzündung bekommt im Urlaub, die wirklich dann therapiewürdig ist und einem wirklich den Urlaub ruinieren würde, dann kann man sicher zum Hausarzt gehen und sich ein Fosfomycin verschreiben lassen, das man mitnimmt, sicherheitshalber. Und wenn es nicht anders geht, dann einnimmt.
Perfekt, dann machen wir jetzt noch einen Fazit. Die Message des heutigen Interviews oder was Sie einfach gerne sagen wollen.
Ja, also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist zu verstehen, dass man nicht jede Blasenentzündung mit Antibiotika behandeln muss. Und man sollte wirklich alle Möglichkeiten, die man hat, ausschöpfen, bevor man auf Antibiotika zurückgreift, weil der Schaden von Antibiotika ist leider, wird wirklich unterschätzt. Also die Nebenwirkungen und für die Umwelt und für die Resistenzlage, das ist wirklich ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten sich quasi darüber bewusst sind und nicht jetzt zum Hausarzt, Hausärztin gehen und schon ein Antibiotikum verlangen, weil es könnte dann natürlich auch sein, dass sie es bekommen, ne? Und dadurch können dann auch andere Probleme entstehen. Also dann löst man vielleicht ein Problem, aber hat dann also andere Probleme wie von Vaginalpilz bis Clostridioides, difficile Infektionen. Also wenn man die Darmflora quasi zerstört, dann können sich Keime ausbreiten, die wirklich also gefährliche Infektionen machen können. Und das können Breitbandantibiotika besonders gut. Und deswegen sollte man wirklich vorsichtig sein und sicher sein, dass die Therapie mit Antibiotika in dem Fall wirklich angebracht ist.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasentee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves.